Mir hat das mein Leben bereitet. Es gibt die Sprüche, Graffiti saved my life oder denn wieder andersrum, Graffiti ruiniert mein Leben oder was weiß ich auch immer, aber Graffiti macht auf jeden Fall jede Menge so mit ein. Wenn man es das erste Mal dann sieht, den Zug, wie er fährt, das macht viel aus auf jeden Fall. Aber sie sind da, das ist Familie so, weißt du, und das ist eine ganz andere Crew, das ist nicht dieses Hip-Hop-Graffiti-Ding. Die Westszene war komplett anders als die Ostszene in Berlin. Die Westszene war schon immer mehr gangmäßig geprägt und im Osten war es... Gab's das auch teilweise, aber da war schon so ein bisschen, ja, war ein anderer Vibe. Wenn du dich mit einer Sache beschäftigst und dafür kämpfst und diesen Weg dafür Blut und Schweiß gelassen hast, dass du das auch zu schätzen weißt und dass sich da auch so eine gewisse, ja, so ein Kodex auch hält. Mittlerweile bin ich ja Künstler und nicht Graffiti-Writer nur so. Und also das bleibe ich in meinem Herzen, aber es heißt Künstler, ich mache Kunst und versuche davon zu leben. Wenn sich dann irgendein Reporter da sitzt und das unbedingt aufdecken muss, das ist so, ja, lasst uns die Welt doch kaputt machen. So, weißt du, so, mach doch alles Schöne kaputt. Hier ist es sofort immer Geschmiere.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC-Podcast, dem Culture-Podcast. Hier wagen wir einen Deep Dive in die unterschiedlichsten Subkulturen aus Musik, Mode, Sport, Entertainment, Lifestyle und beantworten gemeinsam mit unseren Gästen die Frage, was bedeutet Culture für dich? Und wenn euch der BCC-Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne mal dort, wo ihr ihn hört und seht, bei Spotify Video, bei YouTube, bei Apple Podcast. Hinterlasst eine positive Rezension, 5 Sterne, ein Like, Kommentar, all das, was man machen kann, um das hier zu supporten. Das würde mir persönlich ganz viel bedeuten und das bringt uns natürlich auch weiter. Checkt auf jeden Fall auch Instagram, TikTok und unseren Substack. Ja, mein Name ist Amadeus Thüner und unser heutiger Gast hat 1991 das allererste Mal eine Dose in die Hand genommen. Mehr als 3 Jahrzehnte ist der Berliner Sprüher Akte One nun Teil der Graffiti-Kultur und als Rapper ebenso Gründungsmitglied der legendären Buzzbox-Crew. Welchen Stellenwert hat Graffiti im kulturellen Kontext? Wie fühlt es sich an, nachts auf Adrenalin durch die Stadt zu ziehen? Welchen Unterschied gibt es zwischen Yard und Galerie? Und wo verläuft die Grenze zwischen Kultur und Vermarktung? Das sind einige unserer heutigen Themen und ich freue mich sehr, ihn in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Akte, welcome to the show.
Ja, hallöchen.
Schön, dass du da bist. Ja, wie fühlt es sich an, wenn man das allererste Mal seinen Namen auf eine Wand oder auf einen Zug sprüht?
Das erste Mal? Mhm.
Was macht das mit einem?
Boah, keine Ahnung, aber wenn man es das erste Mal dann sieht, den Zug, wie er fährt, das macht viel aus auf jeden Fall. Ja, es ist das erste Mal, am Anfang macht man sich, also war bei mir zumindest so, am Anfang macht man sich nicht so die Gedanken, was man da tut. Also ich bin eh anders reingekommen als andere Graffiti-Leute. Bei mir war das eher aus einer Eigenintention raus, wollte einfach, habe ich im Nachhinein reflektiert, wollte einfach was hinterlassen, war so ein Aufschrei, so hallo, hier bin ich, so Namen hinterlassen irgendwie. Aber es war so ein selbstständiges Ding. Man hat einfach angefangen, einfach irgendwo was zu hinterlassen und wollte, gerade so in der Hood, wo man unterwegs ist und wollte das dann sehen und läuft mit so einem Lächeln dann immer lang. Yeah, 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 da bin ich, so, weißt du? Jeder sieht es, bist nicht mehr ungesehen. Also, du als Person bist ungesehen, aber da ist was von dir, was gesehen wird, so. Und gerade dieses Undercover-Ding hat am Anfang, glaube ich, echt sehr heftig den Reiz ausgemacht, so, weißt du, dass du daneben stehen konntest, wenn jemand deine Sachen gesehen hat. Und abchecken konntest, wie er es feiert oder es hated oder wie auch immer. Und
die Reaktion
du bist aber undercover daneben und er hat keine Ahnung, dass du das warst. Und das war am Anfang, glaube ich, so ein gutes Ding. Ja.
Was war dein Zugang zu Graffiti damals? Worüber hast du es entdeckt, kennengelernt?
Also wie gesagt, ich habe es gab Graffiti, es gab die Szene, sie war auch präsent. Ich habe damals, als ich angefangen habe, in Neukölln gewohnt und bin immer rüber in den Ostteil. Das war ja so gleich ziemlich nach der Wende noch. Das habe ich bestimmt unterbewusst wahrgenommen, aber ich wusste 2 Jahre lang überhaupt nicht, was ich da tue. Also ich habe angefangen, ich hab so, weiß nicht, es gab so ein Computerspiel, Skate or Die, nannte sich das auf dem C64er und das war so punkmäßig, war die Schrift so gescratcht, es war nicht mal getaggt irgendwie. Ja. Und das habe ich halt mal abgezeichnet, so, weißt du, so, dachte, ah, geil, so die Schrift hat mir gefallen. Und so sahen dann meine ersten Tags aus. Also ich habe eigentlich eher so mit Punk-Graffiti angefangen, so, gar keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Und dann so nach 2 Jahren habe ich dann so irgendwie geschnallt, oh, ah, da gibt's noch mehr, da ist das. Also, beziehungsweise währenddessen man die Tags gemacht hat, hat man gemerkt, so, oh, das sind noch andere Leute, die auch in der Gegend taggen, so, wer ist das und so. Und dann, ja, dann kam's so. Aber am Anfang, also es war jetzt nicht wie bei anderen, die dann Beat Street Wild Style oder was weiß ich gesehen haben, so, und oder über Mucke oder weiß ich was, das mitgekriegt haben. Ich habe einfach angefangen, meinen Namen zu malen. Und dann habe ich natürlich mitgekriegt, was da ist und die Filme gesehen. Deswegen, es hat bei mir auch ewig gedauert, bis ich also auch gut geworden bin oder so. Also das war.
Aber gerade das finde ich ja beeindruckend, gerade auch wenn du sagst, du hast 2 Jahre gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was du da gerade tust, beziehungsweise dann zu erkennen, was es eigentlich noch so gibt. Es hat dich ja trotzdem diese 2 Jahre dran gehalten. Was hat dich denn so dran gehalten, das weiterzumachen? Du hättest ja auch einfach sagen können, so irgendwann habe ich keinen Bock mehr oder ich mache irgendwas anderes.
Also es ist so, es ist aus meiner Vergangenheit geschürt. Wir sind damals aus dem Osten geflohen, sind dann ins Asylantenheim gekommen. Also erst in so ein Auffanglager in Gießen, dann Asylantenheim in Augsburg. In Augsburg streng katholisch mit Kruzifix im Schulraum. Auf einmal Vaterunser beten jeden Morgen. Gar keine Ahnung von Religion, aus dem Osten gekommen. Da gab es sowas in der Form nicht. Da war die Kirche eher, hatte andere Aufgaben da, als jetzt so streng katholischen Glauben zu formen. Gezwungen worden, in die Kirche zu gehen, Diskriminierung erfahren, ich war der Heide, ich war der Preuße, ich war, egal, also es hört sich alles jetzt an, ich will auch mal einen Schnelldurchlauf machen, dass wir jetzt nicht da drauf hängen bleiben. Im Endeffekt auch hin und her im Osten, also in den Sommerferien alleine in den Osten rüber wieder, weil meine Eltern durften nicht, aber ich durfte zu meiner Familie, also bin dann West-Berlin an der Grenze abgegeben worden, bin alleine durch die Grenze durch mit 8, 9, 10 Jahren so, in den Sommerferien immer drüben. Und dadurch habe ich dieses alles mitgekriegt. Ich habe die Stasi mitgekriegt, weil meine Eltern sich getroffen haben. Und es war alles, ich fühlte mich sehr verloren, sehr klein, sehr nicht gewollt. Keiner bemerkte, also das spielte alles so eine Rolle. Und ich glaube, ich wollte einfach, ich weiß es nicht. Also im Nachhinein denke ich einfach, ich wollte einfach einen Aufschrei machen, hier bin ich, nehmt mich endlich wahr. Und also es muss gar nicht Angesicht zu Angesicht sein, sondern nehmt irgendwas von mir wahr. Und ich glaube, das war es so. Und ich wollte irgendwas formen, ich wollte irgendwas bewegen, irgendwas antreiben nach außen. Das war so ein leichter Drang, der da war, den ich damals natürlich nicht so verstanden habe. Ich habe es einfach gemacht so. Und ich habe mir dann auch lauter meinen Cousin und andere Leute geschnappt und den Edding in der Hand gedrückt und gesagt, komm, wir fahren jetzt mit der S-Bahn und wir taggen jetzt überall rum, das ist unsere Crew und du malst den Namen so. Und die so, okay und so. Die haben dann natürlich alle nicht lang durchgezogen, weil sie nicht dieselbe Leidenschaft hatten wie ich, aber so fing das an. Also so,
weiß nicht. Es ist ja auch tatsächlich so, gerade wenn man über die dann später auch mit Hip-Hop assoziierte Anfangszeit von Graffiti in New York spricht, 70er Jahre, dass es ja darum ging, seinen Namen in der Stadt zu hinterlassen, um ein Zeichen zu setzen, um gesehen zu werden, um die Sichtbarkeit zu haben. Das scheint das zu sein, was du auch gefühlt hast und auch gemerkt hast. So, da muss was passieren, ich will was hinterlassen, ich will, dass die Leute mich registrieren, auch wenn sie eigentlich gar nicht wissen, wer hinter diesem Namen, dem Kürzel, den Buchstaben oder auch der Figur stehen.
Ja, genau. Also genau das.
Hat sich das 2026 in der ganzen Zeit verändert oder ist das immer noch der Antrieb? Ich meine, gerade jetzt natürlich auch, wo du ja dann sichtbar bist, auch mit deiner Person, wo man weiß, das ist Acto One, so sieht der aus. Der hat kurze Haare und langen Bart, der trägt eine Brille, ist tätowiert und hat heute ein schwarzes T-Shirt an. So, also jetzt kann man es ja zusammenbringen, aber ist es immer noch der Antrieb?
Teilweise ja. Also irgendwann kam der Antrieb auch noch, also wenn du es über 30 Jahre sowas durchziehst, was eigentlich Blut, Schweiß, Tränen kostet und noch mehr sozusagen, eigentlich fast nur kostet, dann musst du schon irgendwie eine krasse Leidenschaft dafür entwickeln und die muss ja irgendwo herkommen, die muss ja irgendwo gefüttert werden. Also die haben eine Story, die erzähle ich eigentlich fast immer, aber ich habe halt gemerkt, dass man dadurch, dass man das auch macht, Respekt erfährt. Das war auch so eine Sache, die ich vorher halt gar nicht hatte. Ne? War auch gar kein Respekt da. Also das war auch, vielleicht war das auch so ein Aufschrei, ich wollte respektiert werden. Also erstmal gesehen werden und dann respektiert werden. So. Und dann willst du später auch immer mehr burnen. Also willst immer mehr, also ist bei mir so, ich will dann immer mehr abliefern. Also ist auch für mich selber gar nicht, erstmal nach außen, aber dann will man auch für sich selber immer wieder eins drauflegen, immer wieder besser abliefern, besser werden. dieses ganze Konstrukt, das spielt dann auch noch eine Rolle mit, um immer weiterzumachen, immer ja, auf der Suche nach neuen Dingern. Aber klar, gesehen werden, sich mitteilen. Das ist auch der Grund gewesen, warum ich angefangen habe zu rappen. So, ja, also das war, es ist auch ein ähnlicher Grund. Also ich habe auch mit Rap überhaupt nicht angefangen wie andere Rapper. Und es ist auch für mich nicht wie andere Deutschrapper Rap, sondern es ist, da musste was raus. Das musste einfach raus. Und dann habe ich mich mit Macht zusammen am Tape gemacht. Und da, also viele feiern das, die damit groß geworden sind, weil es war halt was anderes. Es war halt kein Rap. Ich konnte nicht flowen, ich konnte nicht das. Aber ich habe was erzählt. Also, weißt du? Und das war halt das, was raus musste. So, ich konnte nicht mehr so viel illegal malen. Braucht ein anderes Ventil so und so fing dann Rap an, so bei mir auch. Also das war auch
Ausdrucksform.
Völlig, ja, aber völlig anders, als wie man es sonst so kennt. Also es war für mich kein Business, das war für mich keine Spielerei, das habe auch nie was drauf gegeben, ob es jetzt krass geflowt ist oder so, sondern ich wollte einfach nur das Medium nutzen, um mich mitzuteilen weiterhin. Also ich habe eigentlich weiter gebombt, aber nicht mehr auf den Zug oder so, sondern übers Mikrofon raus. Ne?
Ich will gar nicht jetzt so weit vorgreifen, weil ich würde schon gerne auch so ein bisschen chronologisch mit dir durch, gerade auch so Berlin, Anfang, Mitte der 90er, das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, aber kurz einmal vorgegriffen, wenn du dir dann heute den Status quo und ich sage jetzt mal generell Hip-Hop, ist jetzt natürlich fraglich, gibt's das eigentlich überhaupt noch so als diese Kultur mit den bekannten vier Säulen, aber auch runtergebrochen, Deutschrap, auch Graffiti, wenn du dir das 2026 anguckst, als jemand, der den Anspruch hatte, da muss was raus, ich habe die intrinsische Motivation, etwas rauszulassen und klar, Skills, wichtig, aber erstmal muss da was passieren. Wie blickst du da heute drauf?
Wie meinst du das jetzt?
Auf die Szenerie, auf das, was heute vermeintlich erfolgreich ist, auf das, was heute draußen passiert, worüber die Leute sprechen.
Ja, erfolgreich war früher ja auch immer schon was anderes.
Ist eine Definition, klar.
Ne, so, also klar, was erfolgreich ist, hat wenig mit dem zu tun, was Underground ist. Aber der Underground hatte damals eine bessere Bühne. Eine offenere Bühne, eine Bühne, die mehr gesehen wurde, die ist heute nicht mehr da. Die ist heute schwierig, weil die Leute auch nicht mehr suchen und auch das Gefühl habe, dass es die Leute nicht mehr wirklich interessiert, weil sie halt vollgestopft sind mit allem anderen Zeug, was ihnen, womit sie gefüttert werden tagtäglich so, ne? Und das macht's schwieriger für so Leute wie mich oder auch andere Kreative, die halt versuchen, was, ohne jetzt jemanden anzugreifen, aber die versuchen, was Echtes zu schaffen. So. Und wo es aus was Echtem rauskommt und wo es nicht Marketingpläne dahinter gibt. Und Marketingpläne heißt jetzt nicht Major-mäßig, sondern Marketingpläne heißt, oh, was muss ich machen, um das zu verkaufen. Ja, ist auch klar, hatten wir vorhin eben kurz mal drüber gesprochen, man muss sein Geld machen, um das machen zu können, was man machen möchte, was man liebt. Aber das ist schwierig, also ist schwieriger geworden, diesen Underground-Lifestyle weiterhin durchzuziehen. Ja, keine Ahnung. Ey, ich weiß nicht. Das ist, ich neige dazu, wenn ich jetzt, ich versuche gerade nicht so rumzuheulen, weißt du? So, weil es ist schon klar, für ein Kind der 90er, der in den 90ern, weiß ich was, alles gemacht hat, das war halt was völlig anderes. So. Und man muss aber ja auch mit der Zeit gehen, das muss man ja auch lernen. So, es verändert sich alles, weißt du, die Leute, die damals schon länger dabei waren, wo wir kamen, die kamen auf unserem Scheiß wahrscheinlich nicht klar. Und deswegen will ich immer nicht so viel rumheulen. So. Das ist halt einfach schwieriger geworden, irgendwie die Bühne zu finden für das, was man macht. Weil es ist, was ich mache, ich weiß es, es ist nicht das Bling-Bling-Verkaufsprodukt so. Ja? Und
du hast gerade die Generation vor dir angesprochen. Worauf kam die nicht klar, als ihr auf die Bühne kamt? Also Bühne jetzt im Sinne von auch Graffiti, nicht nur Rap-Bühne. Ne?
Ja,
also
Graffiti eher weniger. Ich war das ja jetzt so ein bisschen auf Rap gemünzt, so, okay. Weil ja, wir da ja auch ein bisschen Außenseiter waren damals. Im Graffiti aber auch. Also ich bin mit einer typischen Bombing-Crew groß geworden und da sind auch ganz viele, die nicht diesen Graffiti-Hip-Hop-Lifestyle gelebt haben, sondern es waren alles Leute, wir haben am Rand von Berlin uns gesammelt, wo Mixtur zwischen halbdörflich und Ghetto-Hochhaus-Siedlung war.
Norden, Süden, Osten?
Südost.
Südost.
Also so kurz, also Richtung Schönefeld darunter, Treptow. Also ich war auch in Neukölln viel unterwegs und so, weil ich da gewohnt habe, aber da war dann so die Hut, wo sich TLB dann 93 gegründet hat. Und da haben sich lauter Assis am Bahnhof zusammengefunden. So. Also wirklich also eine riesen Bandbreite an Leuten, die auch nichts mit Graffiti, sondern wir haben so typische Bahnhofshänger, die heute wahrscheinlich mit Bier irgendwo am Kiosk stehen würden oder keine Ahnung, die aber was gefunden haben und sich auch zusammengefunden haben, dadurch irgendwie sich eine familiäre Sache entwickelt hat und viele kommen bis heute nur noch mit und füllen, die können auch nicht sagen, aber sie sind da, das ist Familie, so, weißt du, und das ist eine ganz andere Crew, das ist nicht dieses Hip-Hop-Graffiti-Ding, dennoch mag ich dieses Hip-Hop-Graffiti-Ding, Styles entwickeln, da auch an der Hall halt geil burnen und so, das ist für viele meiner Jungs von TLB eigentlich egal, die wollen fett, Outline fett, fette Buchstaben, dicke Dinger haben in der Stadt verteilt, so, das sind auch so zwei Schienen, auf denen ich immer unterwegs war und damals, die Jungs, um auf deine Frage zurückzukommen, damals war es halt auch sehr unterschiedlich. Die Westszene war komplett anders als die Ostszene in Berlin. Also die Westszene war schon immer mehr gangmäßig geprägt. Und im Osten gab es das auch teilweise. Aber da war schon so ein bisschen, ja, waren andere Vibes. War alles so ein bisschen westdeutscher, glaube ich. Also, aber auch nicht westdeutsch. Also, es war halt ein eigenes Ding. Die kamen ja ganz frisch rein, dann Anfang der 90er. Ne, da fing es ja dann erst an mit der Grenzöffnung und die Westberliner kamen immer rüber und haben da gebombt und wie gesagt, zur ersten Generation gehöre ich da ja auch nicht. Bin ja dann auch erst damit, so mit der Mid-School, sage ich mal, mitgewachsen. Und bei uns in der Gegend waren wir auf jeden Fall schon so ein Dorn im Auge. So, ne? Haben halt nicht die Qualität gebracht, aber haben halt gerockt wie Sau. Das geht dann erstmal auf den Sack. Im Nachhinein hat es Respekt gebracht, aber da mussten wir uns schon durchsetzen. Ne? Viele haben uns getestet und dachten, können Faxen machen so. Und dann muss man sich halt verteidigen und dann läufst du immer mehr in diese Schiene rein, dass es halt auch nicht immer peacefully ist. So. Und
kannst du dich noch an so eine legendäre Aktion erinnern? Vielleicht auch gerade, wo es darum ging, halt sich dann auch nochmal irgendwie an der Wand oder am Zug beweisen zu müssen, wo ihr eine Aktion geplant und umgesetzt habt, über die du natürlich reden kannst. Wir wissen ja an dieser Stelle, ne?
Ist
ja kein Aufruf.
Meinst du jetzt stressmäßig oder aktionsmäßig?
Aktionsmäßig eigentlich.
Ja, aktionsmäßig eher. Immer. Also es war stetig über irgendwas. Immer machen. Man muss sich vorstellen, ich bin damals 93, 94 bis knapp 95. Ich ziemlich auf die Schule, einfach nicht in die Schule gefahren, sondern eher rüber mit der Bahn rüber. Entschuldigung, mit der Bahn rüber in den Osten gefahren, sozusagen, also in den Ortsteil. Es war auch immer so, es gab ja keine Handys, gab kein das, so, du bist dann halt mit dem Bahnhof gefahren, hast dich auf den Bahnhof gesetzt und dann war es bei uns in der Hut so, du hast 10, 15 Minuten da gesessen und es kam irgendjemand, den du kanntest und dann hat man irgendwas gemacht und eigentlich der Ablauf war ziemlich oft der gleiche, hatte 50 Pfennig oder eine D-Mark in der Tasche, so, damit musste ich den ganzen Tag klarkommen irgendwie. Also erstmal irgendwo in irgendeinem Discounter Frühstück holen und für später Mittag und weiß ich was mit den Kumpels, dann in den anderen Laden ein paar Dosen klären, dann da das klären und dann bist du losgefahren und dann bist du wirklich mit 2 Dosen, 3 Dosen an Zug gegangen und hast so kleine Dinge, also ganz rotzig gemalt, aber Hauptsache das Ding fährt und hast einen gemalt. So. Also es ging, hatten ja nichts so. Und Fotos und Videos hatten wir auch nicht. So, weißt du, konnten wir uns gar nicht leisten. So. Also Fotos mussten wir auch. Dann hast du dann so deine Filme mal geklaut gekriegt, dann hast du Fotos gemacht, dann hast du die bei Rossmann damals abgegeben oder weiß ich wo und dann musstest du die wieder klauen und so. Also das war so immer der tägliche Ablauf auf jeden Fall, diese 2, 3 Jahre so, um was zu machen.
Ich glaube, das ist auch was man heutzutage total unterschätzt, dass all das, was ihr gemacht habt, zu der Zeit ja schwerlich zu dokumentieren war und es dementsprechend umso wichtiger war, dass es gesehen wird, weil nur dann konnte man wirklich wahrnehmen, dass auch was passiert ist.
Hat auch immer den Irrglauben, dass so gewisse Stellen für ewig bleiben. Also, dass es auch ewig dran bleibt, so,
ja,
aber
Wenn ich schon hier war.
So viel nicht auf Foto und so. Das ist
aber umso mehr ist es dann wahrscheinlich auch schlimm gewesen, wenn dich plötzlich einer gecrossed hat.
Voll.
Ja, weil man gesagt, das ist doch meine Stelle, so. Die Stelle habe ich doch ausgesucht, da sehen mich alle und jetzt kommst du um die Ecke. Also, da passiert natürlich auch Dinge.
Ja, ist ja heute noch so, aber ja. Also, damals war schon anders. Ne? Du musstest auch gucken, wie du aus der, aus dem Schatten raustrittst. Ja. Heute postest du zwei Dinger irgendwie, ja, wenn es eine coole Aktion ist, wird sofort Dings. Damals hat es keinen gejuckt, ob die Aktion cool war oder nicht. Also haben dann auch schon Leute Videos angefangen zu machen, so Mitte, Ende 90er oder davor. Aber also wie gesagt, wir hatten das Equipment gar nicht und war auch schon immer, ey, keine Beweise so. Ja, damals, also so bloß keine Beweise irgendwie liefern, dass wir da irgendwo waren. Ich habe, als ich das erste Mal gebastelt wurde, ziemlich früh, beim Taggen in einer S-Bahn, da bin ich dann zur Soko gekommen und dann haben sie mir auch erstmal alle Fotos vorgelegt. Also die haben mir eigentlich die Szene erklärt. So waren voll stolz.
Die haben sie dokumentiert, ja.
Ja, die haben sie dokumentiert. Ja. Dann legen sie mir so Fotos hin. Ja, guck mal, ey, das ist hier, siehst du den vor dem Train da auf dem Foto so? Das ist Drohne, bei dem musst du aufpassen. So, ja, der ist nicht, also der hat auch mal ein Messer dabei und so. Ja, und das hier ist Hightower, der ist auch nicht so ohne und hier und da. Und ich so, ey, okay, krass, Alter, ja, erzähl mal mehr. So, ich gar keine also Ahnung gehabt, was ich da mache. Wirklich, ich war so, die haben mich als übelstes Toy gebastelt, so, also wirklich, ich hatte 10 Edding-Stifte dabei, ich hatte so lauter Sticker dabei, wo die alle schon betaggt waren, in der Bahn mit einem bemalten Rucksack, so, weiß ich nicht, damals waren ja noch so die, also heute sind ja die Bahnen durchgängig, damals waren es einzelne Waggons, dann waren so Fenster, dann war so Security von der anderen Seite und hat gesehen, wie ich da rumgetaggt habe, also richtig, richtig behindert, toymäßig, so, das ist, gleich am Anfang gelernt, aber dann die haben mir das dann erklärt und habe ich aber auch schon anhand dessen der Fotos gesehen, weil diese Action-Shots vor den Trains gemacht haben, machst du nicht, Alter. Das ist Beweismaterial, so, weißt du, die wissen dann, wer du bist und hier und da gleich von Anfang an so und deswegen habe ich am Anfang auch, also selbst wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, auch Fotos oder so am Train, so Pose, heute bereue ich es ein bisschen, hätte ich gerne so eine Fotos, aber haben wir nie gemacht.
Graffiti ist natürlich irgendwann sehr international geworden, natürlich mit gewissen Fokusstädten oder auch Ländern. Trotzdem ist es ja irgendwie was Lokales, eine lokale Szene, die sich entwickelt. Die Codes sind aber irgendwie übergreifend alle dieselben geblieben. Es ging viel um Gemeinschaft, um Respekt, es ging darum, Skills zu haben, halt aber auch krass zu sein. Was glaubst du, warum das so ist, dass Graffiti es geschafft hat, sich obwohl dieser Lokalität trotzdem international so über diese Codes zu definieren und zu vernetzen?
Also wie meinst du nochmal?
Du wusstest doch automatisch, dass wenn du jetzt als Berliner halt, keine Ahnung, nach Barcelona gehst, nach Paris gehst oder vielleicht dann mal sogar nach Südamerika oder ganz weit weg, New York oder sonstiges, so, ne? Du wusstest ja automatisch, wenn du da was machen möchtest, musst du dich genauso in der Art und Weise verhalten, wie du das in deiner eigenen Stadt ja auch machst. Ne? Also du musst Respekt geben, du kannst nicht plötzlich anfangen, irgendwie den und den Move zu bringen, außer du legst es wirklich darauf an. Ne? Also es sind ja so Codes gewesen, die einfach übergreifend waren. Und das, obwohl ja damals gar nicht so die Möglichkeit war. Also ich meine, berichtige mich gerne, falls es in eurer Crew anders gewesen ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass andauernd irgendwie Leute mal eben nach New York geflogen sind, um sich da halt mit Leuten aus New York zu connecten. Und du hattest ja jetzt auch noch nicht irgendwie Social Media, wo man sich hin und her schreiben konnte oder Props geben konnte und ähnliches. Und trotzdem sind die Codes sehr übergreifend gleich.
Ja, also Kodex meinst du im Prinzip auch so, der da herrscht. Nee, ist richtig. Also weil du beschäftigst dich ja, ich glaube, es kommt daher, dass wenn du dich mit einer Sache beschäftigst und dafür kämpfst und diesen Weg dafür Blut und Schweiß gelassen hast, dass du das auch zu schätzen weißt und dass sich da auch so eine gewisse, ja, so ein Kodex auch hält, sozusagen. Also heute ist es echt verroht, ist aber auch, weil es so extrem gewachsen ist. Wir waren damals wenig Leute, also im Vergleich zu heute gab es damals wenig Sprüher. Und oder Writer. Und wenn du jemanden gesucht hast, weil der Scheiße gebaut hast, dann hast du den auch gefunden. Auf kurz oder lang. So, weißt du? Also guckst du schon, wie du dich verhältst. So. Und wenn du willst ja auch, dass deine Bilder stehen bleiben. Also guckst du, was kannst du machen, damit deine Bilder stehen bleiben, so, weißt du? Also, klar, entweder bist du der härteste Motherfucker so oder und
wo verteidigst die Leute sich das nicht trauen.
Bis aufs Blut so. Ja, aber das ist auch Stress auf Dauer. Oder du connectest halt ein bisschen oder versuchst dich den Gegebenheiten anzupassen und man, wir sind durch die schwere Schule gegangen in den 90ern. Also hast du Fehler gemacht, gab's Bombe, Schelle, irgendwie, weißt du, so es hat sich halt in der Grauzone bewegt, so, und da konnte jetzt auch keiner die Polizei rufen und sagen, der hat mir meine Dosen abgezogen oder sonstiges. Und da hast du halt gelernt schon ziemlich früh, was es heißt, sich korrekt zu verhalten in dem Bereich und was es da so für Regeln Richtlinien gibt. So, die kannst du brechen, aber dann musst du halt mit den Konsequenzen rechnen. Und wenn du jetzt unterwegs bist und da was malen willst, dann willst du, dass es stehen bleibt. Also fängst du nicht an, da irgendjemanden zu crossen, weil dann bist du wieder weg, dann ist dein Bild auch wieder weg, hat sich ja voll gelohnt. So. Also das ist schon mal so ein logischer Ansatz dabei. Gab Leute, die waren, um auf das andere zu antworten, waren schon sehr connected. So. Also ich kann es immer nur aus meiner Sicht beschreiben. Ich bin aus so einer kleinen, ich sag mal so, Kiez-Hood-Ghetto-Mentalität da irgendwie dabei. Gibt ganz andere, so die auch früher angefangen haben, über die Connection Paris, Amsterdam, London, München, keine Ahnung, so Europa, dass die ersten, die angefangen haben, über Lumet, Darko, Motu, Bendo, Show aus und Delta und so. Das war ja noch was ganz anderes und die haben ja wirklich europaweit agiert, weil die Szene halt noch so klein war, dass die da die ersten haben. Das war auch noch was ganz anderes, so, ne? Bei uns war das halt schon eher dieses leicht Verrohte, ne? So Gangster-Rap spielte eine Rolle. Alles war irgendwie ein leichter Einfluss und wie gesagt, ich bin sowieso aus nicht das Hip-Hop-Ding habe ich dann für mich irgendwie kennengelernt und versucht zu leben, aber eigentlich komme ich aus dieser Gang-Geschichte raus irgendwie so.
Ersatzfamilie.
Ja, voll. Auf der Straße, man hat sich gefunden, keiner konnte uns was, weil wir waren gemeinschaftlich, wie ich meinte, 10 Minuten auf dem Bahnhof. Es gab eine Szene mit Nazis damals, waren ja Anfang der 90er, Mitte der 90er im Ostteil ziemlich schwierig, weil die ganzen Jugendlichen da alleine gelassen wurden nach dem SED-Regime. So Jungpioniere, FDJ gab es alles nichts mehr und dann sind die Rechten natürlich voll auf Fang gegangen und haben natürlich ein leichtes Spiel gehabt, die Jugendlichen für sich zu kriegen. Und dann gab es halt die anderen, die Rocker, Punker, Skater, Graffiti-Leute, wie auch immer, und die, wir haben auch zusammengehalten. So. Und gibt es so eine Anekdote bei uns am Bahnhof. Kumpel von mir hatte bei denen an der Schule getaggt, wo eigentlich nur rechte Leute waren, so. Gab's Ärger, einer kam, wir standen zu dritt auf dem Bahnhof dann oben, einer kam hoch von den anderen, meinte, und da war immer so eine, muss nochmal ausholen, da war immer so ein Jugenddisco, immer jeden Donnerstag, und wir standen dann da. Und kam hoch, meinte, hey, ich denke, wir wollten das klären, und wollt's, hast du große Fresse gehabt, wolltest dich prügeln und so. Und meinte mein Kumpel, ja klar, komm her, und dann geht der wieder. Ich so, hä? Und guckt dann so den Bahnhof lang. Dann hast du diesen Eingang von so einem Bahnsteig und dann auf einmal nur Leute hochgekommen. Also richtig voll. Ich sag, du Scheiße, um uns rum. Und dann haben sie angefangen, wir hatten so Bundeswehrrucksäcke, die so bemalt waren. Das war so Classic in den 90ern. Dann haben sie so die Schnur rausgenommen, haben den einen so gewürgt, wollten ihn auf die Gleise werfen und so ein Scheiß und immer geschlagen, getreten. Nach 10 Minuten, Bahn kommt rein, ein Koloss kommt raus, schon beim Fahren rausgesprungen, 2 Leute eine Schelle gegeben und es hat eine halbe Stunde gedauert, da war der Bahnhof fast so voll mit unseren Leuten wie von denen. So. Also es endete dann auch unten, wir mussten dann runter, weil der Bahnhof überfüllt war und BGS kommen sollte, dann unten zu dieser Disco und dann gab es da so eine kleine Mini, also so fast Straßenschlacht, sage ich mal, es wurde dann nochmal aufgelöst, also es ging dann schon so ein bisschen her. Aber es sollte jetzt eigentlich nur, das Beispiel war eigentlich nur, ey, wir haben da abgehangen, so, da waren immer Leute von uns so und innerhalb von einer halben Stunde waren da auch 50 bis 80 Mann mobilisiert, so in den guten Zeiten. So, ne? Also so lief das ab bei uns da hinten. So, und wir hatten nichts in der City direkt, also wir hatten nichts in Mitte zu tun oder Westen oder Anhängen und auch nichts mit den Corners, auch nichts mit der Szene, so wirklich. Wir haben da unten unser eigenes Ding gemacht. So. Und da bin ich rausgewachsen und habe dann nach und nach aber Anschluss zur Szene gefunden, weil ich wollte noch mehr. Ich wollte Style-Writing, ich wollte Hingabe, Liebe, Entwicklung von Style und so weiter, das wollte ich halt auch alles so, ne? Und ich hatte auch immer den Irrglauben so, oh, Hip-Hop, die Säulen und du musst hier alles können am besten. Für mich war Definition von dem B-Boy damals immer fälschlicherweise, dass das jemand ist, der alles macht, der breakt, der Mucke macht und auch malen kann so. Ja, und das wollte ich sein. Ich wollte so der Allround, yeah, sein so, weißt du, das war immer so das Träumchen, deswegen habe ich mich auch mit allem irgendwie dann nach und nach beschäftigt, aber ja, es unterscheidet mich halt von den meisten Leuten meiner Crew. Die kommen halt aus dem Umfeld und ich habe versucht, nochmal andersweitig weiterzugehen. Und das sind halt verschiedene Formen. Das eine ist halt pure Straße, so von Außenseitern, von kaputten Leuten, die sich zusammenfinden, um gemeinsam Halt zu finden, um gemeinsam irgendwie, ja, eine Gemeinschaft, Familie, wie du schon sagst. Und das andere ist halt auch Leidenschaft, aber sehr viel Leidenschaft, etwas zu entwickeln und nach zu formen und es schöner zu machen und größer zu machen. Und diese zwei Welten sind bei mir schon immer so irgendwie, versuchen sich immer zu arrangieren. So. Und die meisten hast du sonst, dass einer eigentlich nur in einer Welt stattfindet. So.
Du hast in einem anderen Interview Berlin mal als gerade Anfang der 90er, nach der Wende und der Wiedervereinigung, als Spielplatz bezeichnet. In den letzten, nicht nur paar Jahren, da ist ja auch extrem viel passiert, aber gerade in den 90er Jahren hin, 2026, wir sprechen jetzt seit mittlerweile mehr als 30 Jahren jetzt schon, ist Berlin ja einem unfassbaren Wandel unterzogen worden. Aber nimm uns mal mit in das, was du da als Spielplatz bezeichnet hast. Wie war das Anfang, Mitte der 90er Jahre in Berlin, als du unterwegs warst?
Ja, es ist, glaube ich, auch größtenteils der Ostteil gewesen der Stadt, weil alle so ein bisschen vernachlässigt runtergekommen und du hattest auch gerade nach der Wende, viel wurde aufgegeben, du hast viel Brachland gehabt, du hast halt wirklich viel zu entdecken gehabt überall. Heute ist die Stadt voll viele Menschen und ja, kaum irgendwo Bauland da sozusagen.
Ich finde zum Beispiel, wenn alte Fotos vom Potsdamer Platz zum Beispiel siehst, ne? Das ist ja signifikant, da ist ja nichts.
Ruinen und Dings, ja, es waren auch geile Plätze damals, Hackischer, Potsdamer und so auch, also waren wir denn erst später unterwegs. Oder ich, wie gesagt, mich eher im Osten rumgehalten habe. Aber ja, es gab halt, es war viel zu entdecken. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Piratenromantik, so, weißt du? Also du bist so ein Freibeuter, der da unterwegs ist und es gibt noch Inseln zu entdecken, es gibt Häfen zu entdecken, so, weißt du? Es gibt Schätze überall so rumlaufen, auch Stellen suchen, wo du malen konntest. Und gab halt viel mehr zu entdecken, so. Und du hast halt viel mehr Space gehabt, irgendwo auch in die Schatten einzutauchen und da zu wirken. So. Und heute ist das halt nicht mehr so. Das ist halt eine krasse City geworden. Also seit die Politiker hergekommen sind, ist einfach negativ geworden. Also für mich. So, klar, jemand, der jetzt herkommt, ist nicht Kante. Aber so ist es halt in einer Großstadt. Ne? Das entwickelt sich dann irgendwann so.
Warum glaubst du, dass vor allen Dingen Graffiti in Städten passiert, die so einem Wandel unterzogen sind oder auch unterzogen werden?
Ist es so?
Ich würde fast sagen, ja. Wenn man sich die Städte anguckt, klar, wir reden über Großstädte meistens, aber Ballungszentren, gerade auch Ruhrgebiet zum Beispiel, wo immer viel passiert, wo sich neue Dinge auftun, andere Dinge geschlossen werden. Ne? Alles ist mal positiv, mal negativ, je nachdem, wie man drauf guckt oder welchen Bezug man dazu hat. Aber da scheint immer Graffiti auch mit einer der ersten Ansatzpunkte zu sein, dass plötzlich auch eine Veränderung mitgestaltet wird, auch im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube, da hast du jetzt auch was gesagt, so mitgestaltet. Ne? Ich will mitgestalten. Alle machen was um mich rum und ändern mein Lebensumfeld, so meinen sozialen Raum. Wird von außen die ganze Zeit geändert. Nee, ich will den auch ändern. So. Also ich wohne hier. So, weißt du, ich glaube, dass das so ein Urinstinkt-Ding ist. Oma Erna hat früher draußen Blumen angepflanzt und gegossen, weißt du, wir malen Bilder so. Das ist, ich glaube, das ist so ein Urding. Also wenn von außen her dein Sozialraum verändert wird ständig und sogar mit Sachen, die du denn nicht cool findest, so, dann fängst du halt an, da selber tätig zu werden und zu wirken. Und klar, Graffiti ist mittlerweile ist halt ein Medium. Du brauchst nicht wirklich Talent, um Graffiti zu machen. So, es sieht nachher geil aus, weil du dich mit beschäftigst. Ich auch total talentlos gewesen, so. Also, keine Ahnung von Farben, keine Ahnung von Form, keine Ahnung von Schrift. Einfach gemacht, gemacht, gemacht und dadurch ein Talent entwickelt. Also, ich sag mal, Talent ist eigentlich eine angeborene Sache, aber weißt schon, eine Fähigkeit entwickelt, etwas gut zu machen, so. Das hat halt ewig gedauert. Aber es ist ein gutes Medium, um das zu tun. Wenn du jetzt anders zeichnen willst, wenn du Körper zeichnest oder Landschaft, das folgt ja schon gewissen Regeln, da hast du nicht so viel Spielraum am Anfang. Entweder es sieht aus wie ein Haus oder es sieht aus wie ein Mensch
oder
es sieht nicht so aus. Bei ja, Buchstaben und Graffiti hast du da weitaus mehr Spielraum. Also ein schlechtes A ist immer noch ein A, so ja, irgendwie und kann anders ausgelegt werden. So, natürlich muss schon aussehen wie ein A, aber das folgt einfacheren Formen. Du kannst halt auch, hast auch alle Möglichkeiten, irgendwie so ein A zu interpretieren. Ob du das jetzt ganz einfach nur als Blockbuster machst oder ob du den stylisch machst oder wie auch immer, den Buchstaben. Also daher ist Graffiti auch eine Sache, sich auszutoben. Du kannst deinen Namen plakativ, es ist Werbung, das wurde uns beigebracht. Ja, uns wurde beigebracht, Werbung ist Namen, Markennamen hier und da, das wurde uns so wurden wir programmiert. Also machen wir unsere eigene Marke, machen unseren eigenen Namen. Ah, ihr macht Werbewände hier überall. Ah, ihr habt auf den Zügen, ihr habt da. Also machen wir das auch so. Ah, ihr macht Fassadenwerbung, machen wir das auch so. Weißt du, heute seien sie sich ab von oben runter. So, das ist auch, und dann ist es halt auch dieses Revoluzzer-Ding dazu bei den meisten, ne? Also, Aufstand, Riot, kommt auch dazu. Also es ist so ein Mischmasch von allem, so glaube ich. Und das ist auch bei jedem unterschiedlich, das ist das Schöne. Also heute ist es so, Graffiti ist, glaube ich, die bunteste Gesellschaft, die es gibt und nicht wegen den Farben, sondern von den Menschen her. Es ist unglaublich, was und wie die miteinander klarkommen auch. Ja, also ich spreche jetzt hier mal von Gang und Dings, lass mal die positiven Sachen sehen, so, ey, du bist unterwegs, du machst Graffiti, ey, du brauchst die Sprache nicht sprechen, du verständigst dich, du hast Schlafmöglichkeiten, also wenn, weißt du, so, und es ist egal, wer du bist, und da ist auch, also weil du vorhin meintest, auch von Code und so, das ist krass, also das ist wirklich krass, diese Graffiti-Ding ist auch von der Politik her, was es macht, es kann sehr negativ sein, es kann aber auch, in meisten Fällen sehr positiv sein. Also gerade was den Austausch unter Leuten angeht, was das Miteinander angeht. Jetzt hier in der Stadt im Ghetto ist anders, aber ich habe es dann im Nachhinein auch, ich bin früher nicht rausgekommen, aber wenn ich rausgekommen bin, ist unglaublich, wie positiv man mit Menschen auf einmal agiert und wie man angenommen wird und Schlafplatz hier, Essen da, keine Ahnung, gastfreundlich übelst, so wie, das verbindet total und das ist, glaube ich, die bunteste multikulturelle Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es in anderen Szenen ist und keine Ahnung, aber das habe ich halt gelernt, weil ich es am Anfang nicht kannte. So, dass das extrem krass ist. So.
Würdest du sagen, dass Graffiti einem Jugendlichen, der auf der Suche nach seiner Identität war, der auch vielleicht ein bisschen, so wie du es beschrieben hast, hilflos war, einem den Weg aufgezeigt hat?
Also bei mir war es so. Kann da nicht für andere sprechen. Heutzutage ist es auch anders. Also diesen, ja, manche meinen vielleicht, ich bin so ein hängengebliebener Romantiker, keine Ahnung, weißt du, und heute ist ganz anders. So, es ist, ich kann es halt nur aus meiner Sicht erzählen. So. Und mir hat das mein Leben bereitet. Also gibt die Sprüche Graffiti saved my life oder dann wieder andersrum, Graffiti ruiniert mein Leben oder was weiß ich auch immer, aber Graffiti macht auf jeden Fall jede Menge so mit einem. So. Und das kann dich, wie gesagt, auch Trainwriting und so, Leute, die sich dann umbringen, weil sie halt auf den ganzen Schlüssel nicht mehr klarkommen, auf diese schizophrene Geschichte. Du musst abends, nachts die ganze Zeit immer checken und hier und da, um Train zu ballern. Das wird eine Sucht, das wird eine richtig heftige Sucht, so einen Train zu malen. Da muss man aufpassen. Und auch so, dieser schnelle Fame und so, was heute alles suggeriert wird, da muss man aufpassen. Man kann sich halt ganz schnell, also richtig sein Leben verkacken, indem man dann 100.000 Schulden hat, von denen man nicht mehr wegkommt. Muss jeder für sich selber entscheiden, muss jeder für sich selber machen, was er will. Ich kann mit meinem bürgerlichen Namen nichts mehr anfangen. So, weißt du, der Mark ist weg. So, also der ist noch da, aber Akte hat halt irgendwann, hat so viel gemacht und hat so viel das Leben geklärt und Akte ist das Leben, was ich heute führe. So, das ist alles von daher. Akte ist auch über 30 Jahre alt, so, das bin ich. So, weißt du, und Mark ist halt so, steht auf dem Perso, ist bei, öffentlichen Amtsantritten, so, das ist denn der Name, der da ist, aber ansonsten bin ich Akte. So, das ist, das hat mein Leben geschaffen, sozusagen, alles, was ich heute mache. Auch gerade diese Überzeugung, bin ja, wie gesagt, diese Systemlosigkeit und so, eigentlich bin ich auch ein kleiner Punker innen drin, so, weißt du, der bloß in die Hip-Hop-Schiene gefahren ist.
Ich glaube, das unterschätzen viele, wie nah Hip-Hop und Punk eigentlich beieinander sind.
Todes. In
gewissen Dingen.
Todes. Ja,
definitiv.
Eigentlich sehr krass. Also Graffiti kommt auch meiner Meinung nach auch ein bisschen aus der Punk-Richtung. Also auch was viele mal sagen, Graffiti gehört zu den Elementen des Hip-Hop. Beziehungsweise was das suggeriert ist, dass jeder Graffiti-Maler Hip-Hop hören muss. Das ist völliger Bullshit. So, die ersten Leute haben Metal gehört oder weiß ich was. So, und das siehst du ja auch an den Metal-Schriftzügen und weiß ich was, wo sowas herkommt. Ne?
In Berlin ist bestimmt noch ganz viel Techno noch mit dabei.
Wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also, und aber auch gerade so die Historie. Also Graffiti war halt ein geiles Medium und war zufällig auch da, als Hip-Hop entstanden ist und war halt das beste Bühnenbild. So, ja. Ich habe in einem Track gesagt, Graffiti kann ohne Hip-Hop leben, aber Hip-Hop nicht ohne Graffiti. So, und das ist der Fakt, das sagt's eigentlich schon so, ne? Und Ja, es gehört dazu, aber es ist, also Hip-Hop ist kein Muss für Graffiti, so. Das ist offen für alle.
Warum glaubst du, wird Graffiti häufig medial, wenn wir über die breite Berichterstattung sprechen, so, ich will nicht zwangsläufig sagen falsch, aber vielleicht sehr undifferenziert betrachtet und darüber berichtet?
Mach mal ein Beispiel.
Naja, häufig geht es ja um die Sachbeschädigung.
Ja.
Ja. Also das ist ja eigentlich so der Hauptpunkt. Und wir müssen uns natürlich jetzt auch nicht darüber unterhalten, dass es am Ende des Tages nicht klassisch auch Sachbeschädigung ist. Aber es steckt ja mehr dahinter, als ich trete einfach eine Tür ein oder ich bemale eine Tür. Da gibt es ja einen Unterschied. Und trotzdem ist es medial häufig so, ah, guck mal da, Sachbeschädigung, die BVG oder wer auch immer muss so und so viel Geld ausgeben, um das wieder zu reinigen und um es vermeintlich, ich setze das jetzt in Anführungsstriche, schöner zu machen. Aber war es nicht vielleicht vorher schöner? Also darüber lässt sich ja durchaus diskutieren, streiten, das ist auch alles in Ordnung. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass gerade in dieser medialen Berichterstattung es einfach immer sehr kurz zusammengefasst wird. Das Graffiti eigentlich ist was Schlechtes.
Ja gut, mediale Berichterstattung in Deutschland ist mediale Berichterstattung. So, das ist, was soll ich dazu sagen? Dann sind wir sehr deutsch. In Frankreich oder so ist es auch schon wieder anders. Da wird ein Tag oder ein Throw-up oder ein Bombing auch anders wahrgenommen als hier. Hier ist es sofort immer Geschmiere.
Aber warum ist das so? Also ich meine, jetzt ist ja, uns trennt eine Ländergrenze. Warum sprechen die Franzosen anders drüber als die Deutschen?
Die kulturelle Förderung, die kulturelle Erziehung schon eine ganz andere ist. Also das Aufwachsen, das Verständnis, das Kulturelle ist schon ganz anderes. Wird ganz anders dort gefördert und geprägt als bei uns. Was haben wir denn? Mit was wachsen wir denn? Mit welcher kulturellen Förderung wachsen wir denn, wenn du nicht gerade in so einem Montessori-Kindergarten bist oder weiß ich was? Wobei, ja, doch, da auch schon ein bisschen kreative Förderung, aber kulturelle Förderung, wo passiert das? Und unsere Schulen, es ist auch so, wir sind Autodidakt, ich bin ja auch, mittlerweile bin ich ja Künstler und nicht Graffiti-Writer. Und so. Und also das bleibe ich in meinem Herzen, aber es heißt Künstler, ich mache Kunst und versuche davon zu leben. Das heißt, man versucht auch irgendwelche Förderungen oder etc. zu kriegen, womit andere Künstler ihr Geld verdienen. Und dann versuchst du dich zu organisieren und dann versuchst du zu machen. Ich war auch Mitglied der Graffiti-Lobby, die versucht haben, in Berlin sehr viel zu bewegen. Und ich habe gemerkt, wir sind auch so ein elitäres Ding. Du bist ein Künstler, hier ist jemand mehr wert. Also ein Künstler, der gelernt hat, wie der Stil von XY zu zeichnen geht, ja, und das machen kann, ist mehr wert, weil er seinen Abschluss hat, als jemand, der autodidaktisch dafür geblutet hat und einen eigenen Style, ein eigenes Ding entwickelt hat. Also eigentlich das, was Kunst ist, was Eigenes zu kreieren irgendwie. Und die haben keine Chance, weil du wirst einfach nicht anerkannt. Und das ist Deutschland. Und da liegen auch schon auch die Probleme. Also das ist dieses ganze in Schachteln Wege gepackt und da gibt's auch gar keinen anderen Weg, so nach dem Motto, also gesellschaftlich vorgegeben, so. Und das Problem ist ja nicht nur bei Graffiti, das haben wir überall in Deutschland. Das ist so typisch deutsch. So Regeln, Dingsbums hier. Und die Erziehung, das Verständnis ist halt schon schwierig und muss auch viel mehr gefördert werden, so. Also und momentan bewegen wir uns auch gerade seit der Corona-Phase und so, bewegen wir uns zumindest im kunstschaffenden Bereich auf einem sehr sinkenden Schiff auf jeden Fall, weil immer, ja klar, also Kunst kommt dazu, dass die Welt außenrum scheinbar immer schlechter wird und die Zukunft immer schwärzer wird und dann investieren Leute auch nicht mehr in Kunst. Weil Kunst lebt von Investitionen, also von Sammlern und sonstigen.
Eigentlich genau dann, wenn die Welt vermeintlich schlechter wird, genau dann hat Kunst ja seine größte Stärke.
Ja, aber geht auch am meisten unter, weil du halt kein Geld mehr damit machst, weil die Leute halt nicht investieren, weil sie lieber in andere Sachen investieren, die sicherer sind, sozusagen als Anlage, sage ich jetzt mal. Und das ist aber spielt ja beim Kunstmarkt dann wirklich auch eine Rolle mit. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist nicht so schlimm. Also wir Deutschen sind da sehr verkopft, ist sehr schwierig, es wird ein bisschen besser. Wir haben auch immer Probleme, Graffiti, das Verständnis für Graffiti zu fördern. Ja, Street Art ist ja jetzt dank Banksy und weiß ich welchen Leuten übelst hip und modern. Das haben die Deutschen dann auch verstanden, das wurde ihnen gesagt. Und damit können sie auch was anfangen. Das sind Bildchen, die irgendwo sind. Haben auch noch eine nette politische Aussage, ist nicht zu aggressiv so, können wir machen, können wir akzeptieren, okay, das ist jetzt gut, so klar ein Gesicht, eine Taube irgendwo, ein Vogel, Natur ist auch immer schön, Aber lass mal einen Schriftzug da irgendwo sein, den versteht wieder keiner. Dabei war Schriftkunst in den vergangenen Jahren auch eine große Sache. Und da ist halt zum Beispiel der asiatische, arabische Raum oder so, ne, was Kalligrafie, Schriftkunst angeht. Das ist mittlerweile auch gewachsen. Es gibt ja dann irgendwie auch dieses Kalligraffiti. Also die ein bisschen früher musste Kalligrafie exakt haargenau sein. Da waren das dann die Meister, die so das Kung-Fu beherrschen, der Schrift sozusagen. Heute ist es auch dreckig geworden, als stylisch, dreckiger Style. Das hat auch darauf abgefärbt. So, ich würde auch mal sagen, dass da Graffiti einen großen Anteil hat, weil das auch Leute dann betrieben haben, die aus dem Graffiti kamen, die da auch das gepusht haben sozusagen. Aber Lettering und so eine Sachen, das ist eine riesen Kunstform auch an sich und ein riesen Können, was auch von den Menschen halt nicht so mehr wahrgenommen wird. Das ist alles...
Du hast gerade angesprochen, also ihn oder sie, man weiß es ja nicht, Banksy. Ist es ein Phänomen, auf das du schaust, was du spannend findest in der Entwicklung oder wie stehst du dazu?
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Enttarnungsversuche und so totaler Bullshit sind, weil es egal wie verkommerzialisiert und wie sehr das medial aufgebauscht und weiß ich was ist, womit ich nicht so klarkomme, er wahrscheinlich selber auch nicht. Aber lass den Leuten doch, das ist noch so eine positive Sache, die es in der Welt gibt und die funktioniert nur, wenn da der Protagonist dahinter nicht da ist und das Mysterium weiter bleibt, weil das gehört dazu. Und dann, dass sich dann irgendein Reporter da hinsetzt und das unbedingt aufdecken muss, das ist so, ja, lasst uns die Welt doch kaputt machen, so, weißt du, so, macht doch alles Schöne kaputt immer, so, und das ist einfach so Sinnbild für die Dings, ganz egal, was ich jetzt von Banksy halte oder von den Sachen halte. Ich bin da zwiegespalten und auch oft ohne Meinung, versuche mich mit dem Thema auch nicht zu sehr auseinanderzusetzen, so,
aber hat das
Problem ist, er hat es abgegeben ja. Und es wurde von anderen Leuten was draus gemacht, was nicht cool ist. So. Und ich weiß nicht, ob er es so gewollt, kann ich nicht sagen, ich kenne ihn nicht so, weißt du so.
Aber hat das Einfluss auf deine Arbeit tatsächlich jetzt auch im Sinne vom Übergang zum Graffiti-Writer, zum Künstler, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der seine Kunst ja auch in einem Maße kommerzialisieren muss? Gar nicht negativ gemeint, aber ist ja klar, Kunst, die du herstellst, soll ja auch irgendwo verkauft werden. Hat das für dich einen Einfluss, dass jemand so stark in der Berichterstattung ist wie Banksy? Werden Leute stärker auf dich aufmerksam? Haben sie einen anderen Blick auf die Dinge, positiv oder auch vielleicht negativ?
Ich denke mal, dass das so medial über die Jahre hochgepusht wurde. Davon hat jeder Street-Urban-Artist, Graffiti-Artist auch, würde ich sagen, im weitesten Sinne schon profitiert. Was das öffentliche Bild, was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht, so...
Wenn wir uns jemanden wie Kors angucken, eigentlich ja auch Graffiti-Kontext, ja. Dann Richtung, du kannst es besser ausdrücken als ich, hätte jetzt gesagt, fast schon Skulpturen durch die Toys, die er gemacht hat, hin zu dem, was er ja aber auch teilweise in riesengroßen Flächen oder auch Proportionen vor irgendwelchen Museen stellt. Ich kann mich immer noch an den Kors zum Beispiel auch am Rijksmuseum in Amsterdam erinnern, der da eine Zeit lang stand, hin aber auch zu Collabs mit Brands, Jordan Brand, Schuhe, sonstige Geschichten, da ist ja extrem viel passiert. Ich glaube, Swatch-Uhren gab es auch.
Kors hat es schon gut gemacht.
Es ist ja auch eine Kommerzialisierung dahinter. Ja. Siehst du die positiv, negativ oder muss man es wirklich en Detail dann einmal sich anschauen?
En Detail.
Ja.
Bei Kors habe ich keinen negativen Beigeschmack zum Beispiel. Es gibt viele, die irgendwie geile Collabs machen. Ich freue mich dann, klar, erstes ist so Neid, warum ich nicht? Das ist völlig normal bei Menschen, muss man mit umgehen können. Aber ich gönne dann immer im Nachhinein, sag so, freue mich dann schon bei den meisten. Die Sache ist, wie real ist es? Oder wie, also andersrum, wie unreal ist es? So, und dann, es gibt halt schon sehr viele Unreal-Geschichten, so, die nicht geil sind, so. Finde ich dann nicht gut. Aber ansonsten, ich bin da aber auch mit der Zeit reingewachsen. Wenn du irgendwann lernen musst, ey, du musst irgendwie von dem Scheiß leben, um ihn weiterzumachen, weil es ist eine Sache, die machst du 24/7. So, wenn du Leidenschaft dafür hast, machst du die 24/7 und da musst du gucken, wie schaffe ich das zu finanzieren, wenn du noch Familie hast und so, da muss halt Geld reinkommen und irgendwas musst du machen, das ist das, was du kannst, das ist das, kann jeder verstehen, der selber irgendwie so aktiv ist in so einem Bereich. Und dann ist das Verständnis auch ein anderes. Ich glaube, der Akte von früher aus den 90ern hätte das gehatet. So, ja, der der zu sehr punkmäßig war. Aber auch die alten Punks wissen heute, dass wie sie früher Anarcho waren, halt nicht funktioniert, so, weißt du, so, wenn sie älter sind, so, und, Das ist eine Entwicklung. Deswegen kann ich dir da nicht so genau darauf antworten, aber man muss es on Detail betrachten. Es gibt sehr viel Schindluder, was da getrieben wird. Es gibt aber auch sehr viel gute Sachen. Und klar, ey, Kors ist auch stylisch, man. Das ist auch so, das ist ja auch schon so in so eine Art Design gegangen, so, ne? So, die finden halt ihren Weg, die Leute, so. Und warum nicht? Also, klar, muss auch sein. Ist auch wichtig für die Kunst, für jeden, der nachkommt. Es ist auch wichtig, dass da Leute so Riesenerfolge feiern, damit wer auch immer dann die Möglichkeit hat, auch besser nochmal anzuwenden
und ein Beispiel zu haben,
seine Sachen zu machen. Und Firmen merken das, dass sowas funktioniert und durch so eine Vorreiter und dann kommen immer mehr Koops oder Collabs. Das Ding ist, es ist ja auch sehr gefragt, Künstler mittlerweile in irgendwelche Medienaktionen von großen Brands oder so zu involvieren. Das Problem ist nur immer, dass manche Leute halt Kunst und Auftragsmalerei oder Design, Dienstleistung verwechseln und dass da die Wertschätzung der Kunst auch von den Brands oder von den Agenturen nicht wirklich da ist und dann auch die Projekte meist nicht gut werden.
Und das ist für mich bis heute unbegreiflich. Wenn man mit jemandem arbeiten möchte, macht man sich ja vorher Gedanken darüber, wer diese Person ist. Ergo kennst du ja dann die Kunst. Ihn dann aber für was komplett anderes zu buchen, also buch einen Schwarz-Weiß-Fotografen und sag ihm so, ich hätte das aber ganz gerne alles in bunt. Also
ja, ja.
Wofür? Dann buch doch jemanden, der das
Schwarz,
in bunt macht.
Schwarz-Weiß-Porträtfotografen ja? Von Menschen und dann sagst du, ich will hier aber die Brücke in super knallig bunt mit ja. Sonnenuntergang haben. So, ja, genau. Nee, aber nicht mal das. Also auch du buchst einen Künstler, ne? Also, du buchst nicht, ich mal dir, was du willst, sondern du buchst den seinen Style und du buchst, dass er sich Gedanken macht, wie er das, was du gerne hättest, mit seinem verbindet, so dass es noch authentisch kommt. Ist auch mal geil, die suchen alle nach authentischen und realen Leuten, ja? Und dann wollen sie dir, aber alles so aufstempeln, so. Wo ich hatte jetzt auch sowas, da muss ich dann die Reißleine ziehen. Dann habe ich auch geschrieben, ey, ihr habt nach einem authentischen Berliner Graffiti-Künstler gesucht. Glückwunsch, ihr habt ihn gefunden. Aber wir haben ja jetzt so ein paar Probleme. So. Und das und das und das ja? läuft da nicht, weil es ist da nicht mehr das, was ihr sucht. So, und das muss ich euch jetzt leider Klartext sagen. So, ja, und dann scheiden sich da manchmal die Geister. Manche verstehen es, in dem Fall war es so, und andere verstehen es nicht. Und das ist wichtig. Also Kunst darf nicht verkauft werden. Kann vermarktet werden, aber darf nicht verkauft werden. Also darf kein Sellout stattfinden, weil sonst hat es nicht mehr die Kraft. Und leider in Berlin sind ja halt überlaufen von kreativen Leuten und jeder hat Angst, nichts vom Kuchen abzubekommen und jeder muss ja auch seine Miete zahlen, sonst, ich verstehe das schon, aber wir sind selber dran schuld, dass die Sachen so verrohen und abwertend sind vom Wert her, den es eigentlich hat. So, genau.
Und ja. Das Thema Culture Marketing, du hast ja gerade angesprochen, ne? Also Brands wollen gerne in dem Rahmen mit Kunst und KünstlerInnen zusammenarbeiten und dann den Wert dafür auch schaffen, beziehungsweise auch wahrscheinlich davon einfach profitieren. Es stellt sich natürlich dann die Frage, gerade wenn wir über Culture Marketing sprechen, wo es eben um Kultur geht, glaubst du, dass jemand, der nicht mal mindestens vor einer Wand mit einer Sprühdose gestanden hat, überhaupt nachvollziehen kann, was Graffiti bedeutet, beziehungsweise wie man das integrieren kann, damit arbeiten kann oder das sogar vermarkten kann?
Ich glaube auch, dass das Verständnis da fehlt. Bei den meisten. Die Brands, die Firmen, die es beauftragen ja meistens eine Agentur. Die Agentur denkt sich, ja, machen wir schon. Und versucht dann wieder über Wege nach einem Künstler. Haben gar keine Ahnung von der Materie. Stehen aber dazwischen, machen eigentlich nur Stress, nehmen die Hälfte der Kohle und dann nimm mich doch. Dann komm doch zu mir. Ich muss es ja nicht machen, aber dann komm doch als Brand zu mir und sagst so, du hast Ahnung. Oder auch die Agentur. Sie wollen dann ihr Ding durchdrücken oder was der Brandmanager. Dann gibt es dann so ganz tolle von Grafikern entwickelte Mockups. So soll das sein. Und der Künstler wurde gar nicht gefragt, so wie das. Also, dann fang doch schon mal einen Schritt vorher an. So, nee, aber da will ja jeder sein Geld machen. So. Also die nehmen sich schon die 20.000 weg und der Künstler soll dann für 3.000 Euro das Ding machen. So, weißt du, so ist wirklich so. Also ist jetzt gar nicht so blöd gesprochen gerade, sondern so läuft wirklich. dann geh doch bitte direkt zuerst zu dem Künstler, den du haben willst, such was willst du überhaupt, sprech mit ein, zwei Künstlern und dann vor allen Dingen nicht gleich bis morgen fertig. So läuft das ja auch nicht. Also die Zeit ist auch wieder der Faktor, die nehmen das alles so sehr Medien und hier, es muss jetzt schnell abgeliefert werden, mach mir bitte den Print fertig, so bei der Druckerei, so, da kannst du es machen. Die sind eingelaufen, die müssen das auch nur durchspülen, aber Kunst ist was anderes, das muss entstehen. Und Leute, die da keine Ahnung haben, haben da natürlich kein Verständnis für, sehen auch nicht den Unterschied, wenn du sagst, das ist mein Stil, sagen, ja, ja, geil, uns gefällt das voll. Und dann, was sie aber nachher wollen, ist was völlig anderes. So, und dann regt man sich als Künstler auf, sagt so, ihr seht doch, was ich mache. Ja, aber geh mal aus deiner Bubble raus und denk mal ganz blöd wie ein Kind gerade. Peilen die wirklich den Unterschied so?
Wahrscheinlich nicht.
So, und da liegt nämlich der Punkt,
weil sie sich auch zu wenig Gedanken darüber gemacht haben.
Trust the artist.
Ja.
Trust the artist. Du willst das haben? Dann vertrau ihm mehr. Gib mehr in seine Hand. Es kann nicht schlechter werden als das, was du versuchst da kaputt zu drücken, was dann überhaupt kein Spirit, kein Vibe mehr hat und alle unzufrieden sind mit so. Einfach, wenn du Kunst im Marketing mit nutzen willst im Business, dann vertraue dem Künstler. Wenn du den Künstler feierst, also mach dich schlau über den Künstler und sag nicht, oh, der ist gehypt, mit dem machen wir, sondern guck selber, die Brand muss gucken, ist es cool oder die Agentur, und dann mach von Anfang an mit dem und vertrau ihm, sonst läuft das nicht richtig. Und das sind die guten Collabs, die rauskommen. Kann man nicht vorstellen, dass Nike zu Korsten gesagt hat, ja, sind ja geil, deine Mickey, also diese, weiß ich, wie soll man es nennen, halb Mickey Mouse, weiß jeder, was ich meine, wer den kennt. Wir wollen jetzt aber, dass du jetzt hier, was weiß ich, eine Ente malst, so, weißt du, so, oder keine Ahnung, so, das wird keiner gekommen sein, die wollten das, und der hat gesagt, so, und das sind dann die geilsten Collabs, oder Futura, oder weiß ich was, das ist, nimm den Scheiß, bau den mit ein, und versuch nicht zu viel reinzustreuen, gib dem Künstler Input, aber was er draus zieht, Picasso wurde gebucht, ich weiß nicht, jetzt gefährliches Halbwissen, aber der wurde doch auch gebucht von, so, war das nicht irgendeine Kirche, oder weiß ich was, wurde gebucht und hat dann nur zwei Striche hingemacht. So, weißt du, ja, aber gut, wenn das deine Ansicht ist, dann musst du damit leben. Das ist ein Künstler. So, es ist aber dann Picasso. So, weißt du? So. Andere Sache ist, wofür bezahle ich? So, ne? Das ist auch so eine Geschichte, wo man sich mit Künstlern immer ärgert. Aber du bezahlst auch für die Gedanken, für das, was er jahrelang entwickelt hat, für seinen Style, für den Namen und alles, was ihn ausmacht. Und wenn du einen Entwurf kriegst von dem Künstler, ist es nicht wie beim Grafiker ein erster Entwurf. Es ist etwas, wo er sich die ganze Zeit drüber Gedanken gemacht hat und schon alles andere ausselektiert hat, was er dir nicht zeigen muss. So, weißt du? Und das ist auch, gehört auch zu Trust the Artist. So. Und das müssen viele verstehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, Zusammenarbeit mit Künstlern auf jeden Fall.
Ich würde gerne mit dir noch über ein Projekt sprechen, und zwar diesen fast halben Kilometer langen Wall, den ihr gemalt habt, In the Mix, aka Südostgalerie. Es ist ja ein wahnsinniges Projekt geworden und wie gesagt, fast ein halber Kilometer lang. Mhm. Eine eigentlich erst als wahrscheinlich Wall of Fame konzipierte Idee, die dann aber irgendwie viel größer wurde und tatsächlich jetzt schon fast eigentlich wie eine Galerie wirkt, die im besten Falle auch so stehen bleibt. Aber erzähl gerne mal ein bisschen was darüber, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise wie dein Approach auch an die Sache dann war.
Also, fangen wir einfach an, wie es passiert ist. Ich habe einen Anruf gekriegt von Marwan, mit dem ich Mucke gemacht habe. Also jeder, der mich kennt eigentlich auch Marwan. Hat mich angerufen, meinte, hey Akte, Digga, ich habe hier einen Tattoo-Kunde von mir, hier hat mich angerufen, der macht wahrscheinlich eine echt lange Wand klar. Ey, mal eine geile Hall of Fame, vielleicht hast du Bock drauf. So, ich krieg nicht das ganze Ding gestemmt, ich habe andere Sachen zu tun. Und wie sieht's denn aus? Ich sag so, ja, okay, gib meinen Kontakt weiter. Mich dann mit dem Matze getroffen, der das die Wand da hatte, das war so eine Inner Hood bei uns auch noch, so ein bisschen versteckter, aber geil, an so einer Kleingartenkolonie, so eine Schallschutzwand, so eine ewig lange, und der hat versucht freizukriegen. Und ich so, oh ja, die hat schon mal jemand versucht freizukriegen. Ist schwer. Wenn du es schaffst, ruf mich an. Ja,
wem gehört sowas eigentlich?
Genau. Der hat zwei Jahre lang sich auf die Suche gemacht, also nicht nonstop, der geht arbeiten, man hat andere Sachen zu tun, aber immer mal wieder, krass, wenn er Zeit hatte, hat er versucht, jemanden rauszufinden, wer das ist. Denn irgendwann kam es dann dazu. Und dann haben wir
wem gehört sie?
Ja, man mag es nicht glauben, aber dafür war echt Tatsache das Brückenbauamt zuständig. Ist auch ein bisschen komisch, bei so einer Schallschutzwand dann darauf zu kommen, dass ein Brückenbauamt vielleicht dafür zuständig sein könnte. Aber es war ganz in Ordnung. Also wie gesagt, der Typ vom Bookbaum war sehr offen, hat sich dann getroffen mit uns und dann haben wir dem erzählt, dass wir da bunt machen wollen, dass die Gärtner sich das wünschen, dass diese graue Wand bunt wird und was man da machen kann. Mit der ja einmalig würde gehen unter gewissen Voraussetzungen. So. Also es war dann wirklich so mit Vertrag oder Vereinbarungsvertrag richtig, richtig offiziell, wo dann auch ganz viele Sachen gesagt sind, so wo ich auch denn haftbar für bin, sozusagen. Ist klar, wenn was kaputt geht, wenn Dreck auf dem Boden und so, da musste man dann auch gucken, was drin steht. Das ging dann auch so 2-3 Mal hin und her, damit nicht XY da hinkommt, nebenan taggt und ich dafür verantwortlich bin. Also da muss man dann auch viele Sachen beachten. Aber gut, dann hatte ich das Ding in der Tasche, hatten wir die Genehmigung und dann dachte ich so, war eigentlich ursprünglich geplant, ey geil, kannst du immer mal wieder eine Akte malen, kannst du als legale Wand nutzen oder mit Kumpels so, malst du immer mal wieder ein Bild. Dann dachte ich so, ja, aber die Wand ist ganz schön lang. Die Leute wollen auch, dass was passiert so. Das ist in der Hood. Dann hast du schon mal so eine lange Wand. Ach komm, wir machen da irgendwie was Geiles drauf. Du stehst doch da drauf, dir richtig das Leben schwer zu machen. Mach doch mal ein richtig großes richtiges Projekt daraus.
Ja, wenn schon, denn schon.
So, dann habe ich ein halbes Jahr geformt, gemacht, geguckt. Das Projekt hat sich auch immer ein bisschen gewandelt. Also mir war klar, mit Versuchen mit nationalen, internationalen, großen Künstlern da irgendwie geile Koops ranzubringen. Und hat sich nachher zu einem Projekt entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, ich will aber auch immer malen, so, wenn ich das schon kann. Und dann habe ich gesagt, okay, meinen Kollegen Krenn gefragt, meinst, wir können das durchziehen, so und so. Ich würde gerne dann eigentlich immer einen figürlichen Künstler pushen, weil ich habe dann mal die Wand durchgerechnet und so viel ist es nachher dann gar nicht mehr. Also man denkt dann so, oh, fast 500 Meter Wand, kannst ja jetzt endlos malen. Und dann, wenn du dann aber mal wirklich durchrechnest und guckst, sind wir jetzt halt auch auf 15 Konzepte gekommen. Also es ist nicht die komplette Wand, da ist links und rechts noch ein bisschen was anderes, aber das ist das Hauptding in der Mitte, wo halt 15 Bilder mit 15 Gastkünstlern die figürlich malen. Und der Ansatz dahinter sind ganz viele Aspekte gewesen. Ich wollte den Leuten da was geben und da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Nur Schrift ist für die abstrakt, ist nicht so annehmbar, ist dann bunt, hätten sie auch akzeptieren müssen. Aber ich dachte über die Verpackung des Figürlichen auch das Graffiti wieder näher zu bringen, also das Style-Writing sozusagen. Dann ist auch der Aspekt gewesen, dass so Charaktermaler eher immer Beiwerk sind zum Style, um ihn aufzuhübschen. Und eigentlich war der Ansatz bei uns, dass der figürliche, also der Gastkünstler schon den Impact gibt für die Wand, damit es auch Abwechslung bringt. Das war mir auch ganz wichtig, nicht immer das Gleiche zu haben, sondern wirklich abwechslungsreich, was uns auch, Spoiler-Alarm, gelungen ist. Ja, und ich wollte die Graffitis eigentlich eher in das Bild von den Figürlichen einarbeiten. Das ist mal mehr so passiert, mal ist es ein bisschen anders passiert, aber das macht auch wieder das Projekt aus, dass es vielseitig komplett durcheinander ist. So. Und dann war halt so, okay, jede Menge Dosenmaterial klären, nämlich auf Sponsorensuche gegangen, nämlich wirklich, hatte schon vor, das zu dokumentieren, wenn denn richtig, gleich mit Video dokumentieren, Videos davon machen, Buch machen, wer finanziert das, wer kann mit einsteigen, so. Rumgerannt in der Hood, dachte, ja, Nachbarschaftsprojekt für die Hood, keiner Interesse, so, keine Druckerei, kein Baumarkt, kein Farbenhersteller, alle so, nee, wollen wir nicht, so, ist uns egal. Und hab den langjährigen Partner Molotow, mit dem ich sowieso schon ewig mache, Dosenhersteller, dann das vorgeschlagen, er meinte, ja, okay, ey, klar, holen wir dir ein paar Dosen rein, waren so knapp die Hälfte der Dosen, die wir verbraucht haben, kamen von denen gestellt. War aber auch, die brauchten auch, die haben das als eine Palette geliefert. Das heißt, musst du vorher schon Konzepte und Farben und alles so haben, musst du den Leuten auf den Sack gehen, die mitmachen sollten. Dann sind während des Projektes wirklich auch 7, 8 Leute weggebrochen, aus den verschiedensten Gründen. Manchmal sehr negativ, manchmal einfach so, weil das Leben so spielt, kann man nichts machen. Also mit 2, 3 habe ich gerechnet, aber es war zu viel. Musstest immer wieder neue finden. Also es war ein chaotisches immer wieder machen und dann in den Zeitraum, den ich mir gesetzt habe, auch eigentlich, nämlich es lief von Ende Juli bis Weihnachten, die Gestaltung.
Okay.
So, und klar, kannst du Leute zusammenkriegen, die alle gleichzeitig da irgendwo malen, aber ich habe ja mit Krenn auch an jedem Bild, also Krenn bei fast jedem Bild, aber ich habe an jedem Bild mitgearbeitet. So. Oh, okay. Also das heißt, es war für mich immer jeweils ein Bild. Da sind jetzt, weiß ich nicht, ich hatte letztes Mal durchgezählt, müsste ich jetzt rechnen, dauert jetzt aber so um die 28, 30 Bilder verschiedene dran. So. Und also dann ein paar Graffiti-Bilder noch, normal Leute aus der Hood noch gefeatured am Schluss, so die an den Seiten den Rahmen bilden, wirklich mit purem Graffiti, um ja, um den Rahmen zu bilden, um die Hood mit einzubinden. Also da steckt ganz viel. Und was mir nicht bewusst war, war dieses, dass es ein echt krasses Sozialraumprojekt war nachher. Ich wollte am Anfang einfach nur malen, so. Und, aber die Leute, der Austausch mit den Leuten, mit den Passanten, mit denen die da sind und der auch wirklich fast durchweg positiv und sehr positiv war, da ist so viel passiert, das ist einfach entstanden. Jetzt haben wir da halt eine Wand über 450 Meter.
Wo genau nochmal?
Sehr abwechslungsreich in Schöneweide, also nicht direkt Berlin-Mitte. Es ist zwar ein kleinen Ausflug wert, super weit weg ist es auch nicht, ist aber jetzt auch nicht direkt an der S-Bahn oder so. Das Ding hört auf den Namen Südostgalerie. Wenn man das bei der Suchmaschine eingibt, dann findet man da auch einen Standort. Und das Projekt heißt In the Mix, beziehungsweise Akte One and Friends in the Mix. Gibt ein Buch dazu, da ist auch der Standort nochmal drin. In dem Buch sind die 15 Hauptgastkünstler auch nochmal porträtiert, mit Foto, mit ein bisschen Kurzbio, mit einem Link zu denen, Making-of-Fotos dazu, das gesamte Werk ist abgedruckt. Da gibt's dann noch einen QR-Code, wo man auf das Making-of-Video dazu kommt, was dann auch exklusiv übers Buch ist. Findet man alles bei mir auf der Seite bei akte1.de. So, und da kann man dann nochmal nachgucken, wen es interessiert. Ist auf jeden Fall Bombe geworden, Resonanz ist super und ja, steckt super viel drinne, vor allen Dingen Kraft. Kraft und Scheiß. Ich hatte jetzt,
glaube ich dir.
Also es war bis halbes Jahr davor, denn dieses von Juli bis also ich habe wirklich am 4. Advent den letzten Strich gemacht.
Wow.
Und dann sofort schon Weihnachten auch nebenbei angefangen, das Buch anzufangen, das musste er dann auch, das kam dann im März raus mit den Videos, die mussten ja auch fertig werden, also habe ich halt alles auch geschnitten, das Buch gemacht, also danach war ich habe es unterschätzt, ich war Game Over, ich versuche immer noch, mich zu regenerieren danach und ja, aber was macht man nicht, dafür ist ein geiles Projekt geworden, also mache ich nicht nochmal, aber ist auch mit den Künstlern und so, die da auch gut mitgezogen haben, die, was jetzt eben so negativ auch klang, die mitgemacht haben, auch eigene Dosen nochmal mitgebracht. Die haben natürlich alle keine Kohle gekriegt, so wovon auch, sondern auch an die Sache geglaubt, mir vertraut, dem Projekt vertraut, dem Backup von Kren und Frankie, der gefilmt hat und Matze, der die Wand geklärt hat, der nachher auch wirklich die ganze Wand gekerchert hat, beim Streichen geholfen hat, damit das alles dranbleibt. Wir hatten noch von so einem Malermeister noch Farbe bekommen, Gott sei Dank zum Streichen, weil da kostet auch so ein Eimer, das ist eine richtig gute Fassadenfarbe, die kostet auch so 250 Euro oder so, ne, der Eimer. Also da ist Materialwert, ist endlos krass, 1200 Dosen verbraucht.
Wow.
Minimum. Und Arbeitsstunden, ich weiß nicht, ich habe so ein Buch aufgelistet, ich habe schon wieder vergessen, so, aber ich glaube über 2000 Arbeitsstunden.
Wahnsinniges Projekt.
Also
krass. Ist beeindruckend, sehr beeindruckend.
Ist krass, ja, auf jeden Fall.
Ja. Was würdest du sagen, was hat Graffiti deinem Leben am meisten gegeben?
Alles. die wirklich Fundament für ganz viel. Ich habe gelernt, mich mit Leuten klarzukommen, also gesellschaftliches, soziales Verhalten, Politik auch. Ich habe Selbstvertrauen dadurch gelernt, Entscheidungen zu treffen. Also alles. Es ist für mich die Schule des Lebens, das ich führen möchte. Diese gewisse hat mir eine gewisse ganz viel Freiheit in einer gewissen Art und Weise. Wenig Geld. Eher Kosten am Anfang. Aber es gehört dazu, Freiheit kostet. Ich kann mir keinen Urlaub leisten oder sonstiges, aber ich kann mir leisten, jeden Morgen zu entscheiden, wie ich meinen Tag gestalte. Was auch sehr anstrengend manchmal ist, weil man muss auch gewisse Dinge machen. Jeder Selbstständige weiß das, aber es ist ja keine Maschinerie, die da läuft. So. Und diese Freiheit, das muss man sich bloß immer wieder vor Augen halten, weil man manchmal den Fokus verliert, ist so viel wert. So. Und das ist immer das, was ich wollte. So. Ich war nie der Mensch, der sich auf die Rolltreppe der Gesellschaft stellen konnte und da jetzt diesen Weg lang geht. So 9-to-7, keine Ahnung, 9-to-5, keine Ahnung, hier irgendwo sitzen, für irgendjemanden arbeiten, kein Plan und das jeden Tag. So. Hört sich jetzt so an wie ein voller Sack. Vielleicht ist das auch ein Punkt dessen, aber
Ich glaube ganz im Gegenteil, als Selbstständiger.
Ja, du bist, genau, ist halt was anderes. Ne? Ja. So kann jeder Selbstständige nachvollziehen wahrscheinlich so. Und es hat, ja, hat einfach alles gegeben, deswegen auch Akte. So, weißt du, das ist so das Leben. Ich klar, Familie kommt dazu und hier und da, das musst du dann unter einen Hut kriegen, bei solchen Sachen wie bei allem, aber es ist, ich könnte es dir nicht sagen, das und das und das, es macht einfach so viel aus, dass die Fundament, das Fundament für das, was ich heute bin, was ich mache, für das Privileg, was ich machen kann, so.
Und es war mir ein Privileg, dass du heute dir die Zeit genommen hast und vorbeigekommen bist. Graffiti-Kultur, Berlin, dein Leben, der kulturelle Approach, der dahinter steht, ganz, ganz viel mitgenommen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dabei warst. Dankeschön, Akte.
Immer gern. Danke dir für die Einladung.
Sehr gern. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Episode vom BCC-Podcast. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Und tschüss.